BR Heimat lesen.
Recht herzlich, grüß Gott miteinander und willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon ist der Frühbeiß Stefan. Sagen Sie, kennen Sie Arthur Achleitner? Ich gestehe, ich kannte ihn nicht. Arthur Achleitner war erstens Niederbayer und zweitens Schriftsteller. Gebürtig in Straubing, 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Gut gemeint, aber nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, schreibt Wikipedia, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner begleitete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den Wittelsbacher und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisiert er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. 1897 verlieh Friedrich I., Herzog von Anhalt, Achleitner den Titel eines Professors und drei Jahre später, 1900, den Titel eines Hofrats. Weitere drei Jahre später wurde Achleitner durch den gleichen Landesherrn zum Geheimen Hofrat befördert, was offensichtlich noch mehrer ist. Am 29. September 1927 starb er 69-jährig in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. In den kommenden Wochen werden wir uns seinen Erlebnissen zuwenden. Und sowas kann niemand besser vorlesen als Christian Jungwirth. Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Ich wünsche Ihnen beim Zuhören viel Vergnügen und eine gräbige Radiostunde.
Wenn vor dem Rosenkranzsonntag Anfang Oktober infolge Schneefalles die Hochalmen verlassen werden müssen, dann dauert der Winter lange. Da wirbelt es lustig herab zu einer Zeit, wo anderswo fast noch Sommerhitze herrscht. Der Neuschnee schmiegt sich an die Felsenriffe, das blendende Weiß drückt die Äste der Föhren und Fichten nieder, die grünen Matten mit dem würzigen Futter sind verschwunden, weiß in weiß die ganze Landschaft. Dann beginnt der Kampf in der Natur nach ewigem Gesetze. Kaum hat es zu schneien aufgehört, kommt über die Höhen der Föhn, Italiens und der Adria heißer Atem. Der Südsturm fegt brausend durch Berg und Tal, von klatschendem Regen begleitet, der den Jungschnee von den Halden jagt. Die Matten haben jedoch ihr schmuckes Grün verloren, rotbraun und gelblich sind sie jetzt gefärbt, und nur der Tannenwald hält Stand in seinem Immergrün. Dann kommt im Spathirk Streif und Frost, jegliches Pflanzenleben vernichtend, ein langsam Erstarren und Ersterben der Natur. Und um Virgil ist der tiefste Winter längst Alleinherrscher und Keuschen und Bauernhöfe eingeschneit, dass kaum der Schlot noch aus dem Schneemantel emporragt. Die Obersteirer Bauern sind solche Gefangenschaft von Kindsbeinen auf gewohnt und nehmen sie mit Gleichmut hin. Es ist einmal so im Hochland und war bei Ahndl und Großvater auch nicht anders. Wie es dem Herbst zugeht, sieht der Bauer nach den Vorräten und sind diese ergänzt und aufgespeichert, dann mag die Gefangenschaft des Winters beginnen. Und die dauert oft genug ganze Monate, so dass manche Familie in größter Gefahr schwebt, wenn die Vorräte verzehrt und die Versuche des Selbstausgrabens aus dem Schneegrabe vergeblich sind. In dieser Schneewüstenei des Hochgebirges spielt die Umsicht des Gemeindevorstehers und Pfarrers eine große Rolle. Beide kennen ihre Leute und deren Verhältnisse. Sie müssen eingreifen, wenn nach ihrer Berechnung in einzelnen Familien die Vorräte in langer Haft verzehrt sein könnten und an Neubeschaffung nicht zu denken ist. Dann muss die Hilfe vom Dorfe hinauf in die weit verstreuten und gänzlich verschneiten Hütten und Höfe kommen. Die Leute müssen wie Dachse ausgegraben und ihnen Lebensmittel gebracht werden. So war die Adventszeit angebrochen, jene weihevolle vierwöchige Erwartungszeit des kommenden Weihnachtsfestes, auf das der ärmste Keuschlerbub wie der reichste Bauer sich freut, nur jeder in seiner Art. Die Landschaft liegt im tiefsten, erschreckenden Winter, abgeschlossen, wie ausgeschieden durch göttlichen Machtspruch aus der organischen Welt. Berg und Tal fast ausgeglichen durch ungeheure Schneewächten, Bäche zugedeckt, von Schneemauern überwölbt und weite Waldgeräumte niedergedrückt im Schneebruch. Doch mag des grimmen Winters Herrschaft toben, die Zeit der Holzgeschäfte ist da und ruft den Forstmann an die Arbeit. Das Langholz muss aus dem Bergwald herabgebracht, das geschlagene Holz hinausgeschafft werden. Da kommt denn um die Adventszeit der Forstadjunkt, begleitet von einem Jäger, herein in die Sölk, ausgerüstet mit Schneestrümpfen, Gamaschen, Schneereifen und so weiter, als gelte es einer Eskimo-Fahrt im Lande der Mitternachtssonne, und im Grunde genommen gibt es wenig Unterschied dort und hier in den Seitentälern der Enz im obersteirischen Hochland. 9 Monate Winter, mehr hat auch der grimmigste Norden nicht aufzuweisen. Zur Begleitung des Forstadjunkten war diesmal Christel ausersehen, und seit Morgengrauen sind beide unterwegs im tiefen Schnee von der Enz herein. Die Bauern haben Schneestangen gesteckt, wo immer im Sommer das schmale Sträßlein bergeinwärts fährt. Jetzt liegt der Schnee klafterhoch auf der Landschaft, von Straße und Bach keine Spur. Heißt tapfer ausschreiten, wenn St. Nikolai zur Winterszeit in 10 bis 12 Stunden von der Enz weg erreicht wird. Vom kleinen Kirchlein hat das Abendläuten längst erklungen. Schwarz ist die Nacht aufgestiegen. Da erreichen die beiden endlich das Dörflein mit seinen 7 Hausnummern. Nicht aus allen 7 Häuschen blinkt ein Licht. Manche Leute sind schon zu Bette, wiewohl es erst um die 7. Abendstunde ist. Wer in St. Nikolai übernachten muss, geht zum Pfarrer. Das hat sich so in der Praxis herausentwickelt in den vielen Jahren, weil das kleine Wirtshaus kaum bäuerlichen Ansprüchen genügt. Christel zieht die Hausglocke, indes der Adjunkt sich den Schnee abstreift. Die Türe geht auf und ein blonder Mädchenkopf lugt durch die Spalte in die rabenschwarze Nacht. Wer draußen wär? Der Forstadjunkt mit einem Jäger. War das eine Freude beim Pfarrer, dass er in winterlicher Einsamkeit solchen Besuch bekommen. Lustig prasselt das Feuer in dem ungeheuren Kachelofen und strahlt behagliche Wärme aus. Konventwein aus dem Stifte Admont steht auf dem Tisch. Nur wegen des Essens jammert der Pfarrer, dass er gar so wenig seinen Gästen bieten könne. Aber die Mirl werde schon was fertigbringen. Die Herren hätten die Wahl zwischen Rühreier und Pfannkuchen. War das ein fideles Abendmahl. Einfach und bescheiden, aber gewürzt durch Frohsinn und Genügsamkeit. Richtige Jägersleute haben nun mal keine besonderen Bedürfnisse und der Gebirgspfarrer auch nicht. Dann wurden die Pfeifen in Brand gesteckt und munter ging der fröhliche Redefluss. Nur der Christel war auffällig still. So oft Mirl, die junge Pfarrersköchin, ins Zimmer trat, brachte er die Augen nicht weg von ihrer lieblichen Gestalt und sehnsüchtig folgten ihr die Blicke bei jeder anmutsvollen Bewegung. War auch ein Prachtmädel geworden, diese Mirl, so ganz anders wie der Sölkerschlag der mürrischen Hochtalbewohner. Ein frisches Mädel mit goldblonden Zöpfen und klugen Äuglein, voll und doch schlank im Wuchs, nichts verkümmert, wie das im Gebirge so häufig anzutreffen ist. Der geistliche Herr hatte so manchen Blick des Christel schon aufgefangen, doch sagte er nichts. Das Gespräch kam bald auf das Holzgeschäft des Forstadjunkten, und das interessierte auch den beteiligten Pfarrer, und so merkten beide nicht, dass Christel das Zimmer verlassen und die Küche aufgesucht hatte. Erst wie die Weinkrüge leer waren und gefüllt werden sollten, ward der schmucke Jäger vermisst. Und gleich darauf kam lieblich errötend die Mirl herbei, die Krüge zu füllen. Schalkhaft drohte der Pfarrer mit dem Finger, er möchte nicht gern seine Köchin verlieren. Wie da das Aushalten im Pfarrhof beteuert wurde. Der geistliche Herr solle ja nicht glauben, dass die Mirl ihn verlassen werde. Nein, gewiss nicht. aber im Herzen schreien, sah es doch schon anders aus. Und richtig, wie das Holzgeschäft erledigt war nach einigen Tagen, da waren der Christl und die Mirl im Verspruch. Und treuherzig bat der Jägersmann den guten Pfarrer um die Einwilligung an Elternstelle. Das konnte nun der Pfarrer nicht, aber Fürsprecher will er schon sein bei der Mutter der braven Mirl, sobald es Menschenfüßen möglich sein wird, die Höhe zu erklimmen, wo die Keuschen stehen. Die Seligkeit im Herzen stapfte Christl dann mit dem Forstadjunkten heimwärts. Jetzt kann es ihm nicht mehr fehlen, und wenn noch sein hoher Jagdherr ja sagt und am Ende gar noch was beisteuert zum jungen Haushalt, dann juche! Wo ich geh und steh, tut mir mein Herz so weh. Um mein Steiermark, ja, glaubt's mir's gewiss. Wo das Bixel knallt und der Gamsburg fällt, um mein guter Herzog Johann is. Wer die Gegend kennt, wo mir's Eisen brennt, wo die Enz daherrascht und im Tal, und vor lauter Lust schlagt einem da die Brust, wie so lustig alles überall. Ja, es is erfreit, meine lieben Leid, wann der Bursche juchzert in der Welt. Wann der Hirsch aufspringt und wann Zennrin singt, dass es schallen tut schön weit und breit. Ja, ich sieh mich schon, ganz verzückt und froh, mit meinem Burm auf d'Almer gehen. Mit dem frischen Mut in meinem Steirerhut auf den Stolz am Kogel umherzsteh. Auf der Felsenwand, in ein Steirer gewandt, wann ich da meinen liebsten Burm sieg. Wann sein Büchsel knallt und der Gamsburg fällt, war's ein Wunder, wann ich's Heimweh krieg. Mit der Blüte des lieblichen Edelweiß kommt die Schusszeit der Gemsen, des edelsten Wildes des Hochlandes. Vom 1. August an darf der weitgerechte Jäger die Gemspirsch antreten und bald darauf werden auch die Treibjagden in den großen Revieren abgehalten. Der fürstliche Jagdherr war gekommen, der fröhlichen Jagd zu obliegen, und sein sicheres Rohr brachte flüchtige Gemsen zu Dutzenden auf die Strecke. Von Hochtal zu Hochtal zieht der Fürst mit großem Tross, überall einen bis zwei Tage in dem jeweiligen stille Wildnis gebetteten Jagdschlösschen wohnend, bis das riesige Terrain abgejagt ist. Eine strenge Vorschrift im fürstlichen Jagddienst fordert speziell das Begehen des Reviers sofort nach Beendigung einer Treibjagd, da die Erfahrung lehrte, dass nach dem Fürsten die Ernchleralmer mit Vorliebe jagen, offenbar in der Voraussetzung, dass mit dem Fürsten das gesamte Jagdschutzpersonal in das nächste Hochtal weiterzieht und somit immer ein Revier rein sei. Just war im Tale der kleinen Sölk und Turchmoorgraben das Riegeln beendet. Und der Revierdienst traf turnusgemäß den Aschauer Christl. Wohl wäre der Jäger lieber mit der Jagdgesellschaft hinüber in die Großsölk, wo zu St. Nikolai sein Herzlieb weilt, das er viele, viele Wochen nicht mehr gesehen. Ein pflichttreuer Jäger hat nicht viel Zeit zum Fensterln gehen. Aber wenn die Jagden vorüber sind, dann darf der Christl um den Heiratskonsens einschreiten und die seligste Zeit bricht für ihn heran. Christ ist vor Morgengrauen an einem Septembertage dem Tuchmoorgraben zu auf die Pfandlscharten. Wie ein Schatten gleitet er lautlos durch den stillen Bergwald, scharf auslugend nach verdächtigen Gestalten. Mit dem anbrechenden Morgen wird die Vogelwelt lebendig. Vertraut ziehen Rehe heraus in die Lichtung. Tief unten erklingt das Almgeläute des aufziehenden Viehes, nachdem die Melkarbeit getan. Christl wandert stetig weiter. Die bedenklichen Teile des Revieres kommen erst und darum heißt es sehr vorsichtig sein. Er durchquert die Brummleiten ins Orneck und hat damit das Gamsrevier betreten, das sich in riesigen Felskulois aufbaut. Wie der Jäger die Klammelrin passiert und eben das Spektiv aufnehmen will zur Absuchung des Gemäuers unter der Tuchmoorscharten, da tuscht es zweimal und donnernd fährt das Echo durch die Schluchten. Den Christl reißt es schier um, aber Kaltblut heißt es beim Jäger. Nun gilt es rasch und lautlos der Schussgegend zuzueilen und die Raubschützen abzufangen. Bei dem schwierigen Terrain eine Höllenarbeit, für den Christl aber eine Spielerei. Er pirscht sich immer näher an, die Spitzbuben müssen in dem Föhrenbestand sein, das Gemäuer ist sauber. Immer in Deckung näher, von Stamm zu Stamm, dann wieder sichernd und losend, über kleine Wände hinaus, hinab, bis sein Adlerblick zwei Burschen erspäht. Kein Zweifel, es sind Ernchleralmer, just mit dem Aufbruch von zwei Gemsen beschäftigt. So sicher fühlen sich die Burschen, dass sie ziemlich laut reden miteinander. Christel schleicht näher. Jetzt erhebt er den Bergstock, ein Ruf, und mit furchtbarer Wucht erfolgt ein Hieb auf den nächst am Boden sitzenden Raubschützen. Im Nu ist der zweite Bursche in der Höhe. Er hat statt der Büchse den Bergstock erwischt. Mit Blitzesschnelle vollführt er einen Hieb auf des Jägers Gewehr. Der alte Riemen reißt und die Waffe kollert das Wandel hinab. Ein fürchterlicher Augenblick. Doch Christel ist schnell gefasst. Er holt zum Hieb mit dem Bergstock aus. Ein Kampf auf Tod und Leben. Allglatt weichen beide den wuchtigen Schlägen aus, soweit es der Boden erlaubt. Es glühen die Wangen. Die Augen schleudern Blitze. Jede Bewegung wird verfolgt. Da rührt sich auch der zweite Bursche wieder. Er überwindet den Schmerz und gleitet, ehe Christel es verhindern kann, durch einen zweiten Schlag mit seinem Stecken das Wandel hinunter, wo des Jägers Gewehr liegt. Ein wilder Schrei des Triumphes, ein Knacken, und von unten herauf bedroht der Ernchler im Anschlag des Jägers Leben. Christel sucht augenblicklich Deckung. Der andere Raubschütze benutzt diesen Augenblick, bückt sich blitzschnell, erfasst seinen Stutzen und springt in wuchtigem Satze das Wandel hinab. »Fort, fort!« rufen beide, und schnell wie der Sturmwind eilen die Raubschützen durch das Dickicht. Christel will sein Gewehr nicht missen, noch hat er Bergstock und Hirschfänger und Mut für drei. Auch er springt die kleine Wand hinab und jagt in tollem Laufe den Raubschützen nach. Diese haben die Verfolgung geahnt. Sie wissen, dass jetzt der Kampf aufs Äußerste kommt. Die Büchsen an der Wange erwarten sie den anstürmenden Jäger. »Gebt eng!« ruft Christel. Doch der eine Raubschütze gibt Feuer auf fünf Schritte. Mit dem Kugelschuss in der Brust stürzt der Jäger zu Boden. Jetzt erfasst Entsetzen die Ernchler. Wie gelähmt stehen sie vor dem Opfer der grausen Tat. Der todwunde Jäger röchelt noch. »Nicht leiden lassen«, jammert der eine Bursche, dem die Knie schlottern vor Entsetzen. Und der Mörder schreitet bebend auf den Jäger zu und gibt ihm den Fangschuss mit Schrot in den Kopf. Ein letztes Zucken, und der Geist des armen Opfers ist entflohen. Wie gebannt bleiben die Raubschützen auf dem Schauplatze des Verbrechens. Der Jüngere jammert verzweifelt über diesen Ausgang. Die Reue erfasst auch den anderen. Den Mord wollte keiner. Voll Entsetzen werfen sie des Jägers Gewehr in ein Erlengestrüpp. Einen letzten Angstblick auf den Toten, dessen verglaste Augen zum Himmel starren. Dann eilen beide mit ihren Stutzen, wie von Furien gejagt, dem Felsrondell zu und auf schwindelndem Pfade über die Scharte hinüber zur Grafenalm auf der Ernchelseite. »Wo nur der Aschauer bleibt?« fragt sich der Revierjäger Frosch, der nun schon stundenlang am vereinbarten Treffplatz sitzt und auf Christel wartet. Auf eine oder zwei Stunden Differenz kommt es im Hochgebirgsrevier nicht an, so genau lässt sich das Eintreffen nicht berechnen. Aber der Frosch wartet nun schon über drei Stunden. Die Dämmerung breitet sich aus. Früh bricht die Nacht an. Der einsame Jäger wird nun doch unruhig. Vielleicht ist dem Christel etwas passiert. Er will nun zunächst die Diensthütte des Christel aufsuchen. Auf einen Nachtmarsch kommt es ja nicht an. Doch auch dort nichts vom Christel. Nur sein Hund ist da. Frosch nimmt den Hirschmann an die Leine, schreibt für Christel einen neuen Treffpunkt auf und legt den Zettel auf den Tisch. Dann schreitet Frosch mit Christels Hund hinaus in die Nacht. Er will Christels Revier wenigstens teilweise durchgehen. Eine innere Unruhe und Sorge um den jungen Freund treibt ihn dazu. So wandert er den langen Weg durch den Turchmoorgraben und erreicht nach Mitternacht die dortigen Almhütten. Hier eine kurze Rast bis zum Tagesanbruch. Dann wandert Frosch hinüber ins Orneck. Wie der Hund jetzt zieht an der Leine. Frosch wird aufmerksam. Er löst den Hirschmann ein paar Sätze hinan, den Hang in den Föhrenbestand. Der Hund gibt Hals und Standlaut. Alle Wetter! Frosch steigt rasch an, findet den Gamsausbruch, also Raubschützen. An ein Unglück zu denken, ist jetzt keine Hexerei mehr. Hirschmann windet, er nimmt an und schießt davon. Gleich darauf ertönt ein Klagegeheul. Der Hund hat seinen Herrn gefunden, tot. Welch erschütterndes Wiedersehen. Gestern noch gesund und blühend mit seinen 26 Jahren, liegt der Schmuckjäger heute durch die Brust geschossen, todeskalt im feuchten Grase. Ein kurzes Gebet für den armen Freund und Kollegen. Dann aber sucht Frosch peinlich genau den Schauplatz ab und eine halbleere Schnapsflasche, zugestopft mit einem aus Windeln gedrehten Leinwandfetzen, findet er. Diesen Fund bringt Frosch aufs Gericht. Vom Waldmeisterhause weht die schwarze Trauerflagge. Heute wird die Leiche des erschossenen Aschauer Christian erwartet und im Friedhof zu Gröbming bestattet. Von allen Höfen und Keuschen eilen die Leute herab, um den feierlichen Kondukt zu sehen. Zum letzten Male und als toter Mann wandert Christel durch die Täler seiner geliebten, schönen Heimat. Seine Kollegen im Jagdschutzdienst tragen die auf Tannengrün ruhende Leiche bei Fackelschein mit umflorten Gewehren hinaus. Das ganze Personal gibt dem Toten das letzte Ehrengeleite, mit dem Waldmeister an der Spitze, dem die Tränen von den Wangen perlen. Seinen braven Burschen ihm wegzuschießen. Es drückt dem biederen Alten das Herz schier ab vor Schmerz. Und wie die Erdschollen dumpf auf den Sargdeckel aufschlugen und der greise Priester seine ergreifende Rede beendete, da schwur jeder bei sich, den gemordeten Kollegen zu rächen. Und im Pfarrhause zu St. Nikolai trauert eine liebliche Mädchenblume um den erschossenen Bräutigam, fast vergehend im herben Schmerze. Energisch ging das Bezirksgericht vor, die Schuldigen zu eruieren. Gendarmen forschten in den entlegensten Winkeln und Almen. Die Gerichtsherren hielten Lokalaugenscheinnahme am Tatorte ab. Die Untersuchung wurde mit großem Eifer geführt. Es dauerte nicht lange und die Tätigkeit der Gendarmerie hatte den ersten Erfolg aufzuweisen. Es fand ein Gendarm in einer Keuschen eine Windel von gleicher Leinwand, zu welcher jener Schnapsflaschenpfropfen passte. Das Keuschlerweib wurde darob scharf inquiriert, geriet in Widersprüche und gestand schließlich, dass ihr Mann mit noch zwei anderen an jenem 12. September wildern gegangen war. Noch in derselben Nacht wurden die drei Männer ins Gerichtsgefängnis verbracht. Sie gestanden zu, gewildert, und zwar in der Nähe des Tuchmoorgrabenreviers Gemsen geschossen zu haben. Aber den Mord hätten sie nicht verübt, hätten davon überhaupt erst später gehört. Damit geriet die Sache in Stocken. Die Untersuchung förderte neue Momente nicht mehr zutage, doch wurden die drei Raubschützen in Haft behalten. So verfloss ein Jahr, und wieder war es Herbst geworden im Hochlande der oberen Enns. Da verlangte am Jahrestag des Verbrechens ein Bursche, den Pfarrer des einsamen Dörfleins Krakau hinter Mühlen jenseits des Gebirgskammes zur Beichte. Der Bursche bat so dringend, seiner Sünden losgesprochen zu werden, dass der Priester rasch zur Stola griff und die kirchliche Handlung begann. Anfangs erstaunt über die Gemütsbewegung des Almers, horchte der Pfarrer hoch auf, wie der Bursche in tiefster Zerknirschung seine Beteiligung an der Schaudertat am Orneck eingestand und reumütig um die Vergebung Gottes flehte. Die Geschichte jenes Todesschusses war dem Irnchler Pfarrer wohl bekannt. Bewegt sie doch heute noch die Gemüter dieser Gegend. Eindringlich redete der Priester dem Burschen ins Gewissen, wie die Gerechtigkeit es erfordere, dass dieses Geständnis vor dem Richter wiederholt werde. Erst dann könne die Vergebung Gottes erfleht werden. Ein kurzer Seelenkampf, und mit Festigkeit legte der Almer in die Hände des Priesters das Gelöbnis, noch in selber Stunde zum Richter behufs Anzeige zu wandern. Und wirklich, am Jahrestage der unglückseligen Tat am Orneck erfolgte durch den Almer Bogensperger am Bezirksgericht Murau die Selbstanzeige der Anteilnahme am Verbrechen. Und zugleich nannte der Bursche den wahren Mörder, den Ernchler Almer namens Siebenhofer Hans, der beide Schüsse auf den Jäger Aschauer abgegeben. Noch in selber Stunde trug der Telegraph diese Kunde nach dem Untersuchungsgericht in Gröbming, ungeheure Aufregung in dem einsamen Markflecken erregend. Sofort wurden alle Schritte zur Verfolgung getan. Jäger und Gendarmen durchsuchten das ganze Gebirge diesseits und jenseits des Kammes, und der Siebenhofer Hans, ein verwegener Bursche, wurde nach heftiger Gegenwehr von einer Ernchleralm weggeführt und eingeliefert. Während sein Genosse reumütig die Tat und seine Beteiligung am Wilddiebstahl eingestand, leugnete Siebenhofer alles hartnäckig. Das Bezirksgericht Gröbming beschloss auf Anordnung des Kreisgerichtes Leoben die erneute Lokalaugenscheinnahme mit Konfrontation der Raubschützen am Tatorte, zu welchem Zweck beide Burschen gefesselt in Begleitung zahlreicher Gendarmen und Jäger über das Gebirge zur Turchmoorscharte, den halsbrecherischen Gemssteig herab, ins Orneck transportiert wurden. Eine waffenstarrende Gesellschaft harrte der Verbrecher am Schauplatz der Tat. Je näher die Burschen der Städte kamen, wo sie vor Jahresfrist den armen Jäger ums Leben gebracht, desto aufgeregter wurden sie. Bogensberger stürzte, am Tatorte angelangt, in die Knie und gestand abermals mit zitternder Stimme, dass hier der Siebenhofer den todbringenden Schuss abgefeuert habe. »Fluch dir, Elender!« rief plötzlich eine Stimme. Es war die Mirl, die Braut des erschossenen Jägers, die den weiten Weg hereingewandert war zur Konfrontation. Mittlerweile war das ganze wilde Terrain von den fürstlichen Jägern abgesucht worden, weil das Gewehr des Aschauer noch immer fehlte. Kaum hatte Mirl den Mörder in furchtbarer Aufregung verflucht, da fand einer der Jäger im Erlengestrüpp das verrostete Gewehr und überbrachte es dem amtsführenden Richter. In diesem Augenblick schwand die Selbstbeherrschung des Almers. Den Blick auf die Todeswaffe gerichtet, streckte er die Arme wie abwehrend gegen das Gewehr aus, sank nieder und gestand bebend die unglückselige Tat. Das Schwurgericht in Leoben fällte kurz darauf das Urteil. 6 Jahre schweren Kerkers für den Siebenhofer Hans, einige Monate für den Almer Bogensberger. Nur wenige Jahre hielt der Ernchler diese Strafe aus. Er starb, wie die Gebirgler sagen, an Mangel der Bergluft, ausgesöhnt mit Gott, reumütig, mit einer unstillbaren Sehnsucht nach der Bergheimat im Herzen. Ein eisernes Kreuz auf schwerem Steinsockel im Friedhof zu Gröbming trägt die Inschrift: Hier ruht Christian Aschauer, seiner Hoheit Prinz Coburgscher Jäger, im 26. Lebensjahre meuchlings erschossen. Hier ist ein Herz der Ruhe gegeben, das niemanden gehasst im Leben, das dennoch fiel durch Mörders Hand, das Gott verschont im Kampf fürs Vaterland. Drum freundlich blick auf diesen Stein und weih mir eine Träne, denkend mein.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Christian Jungwirth hat gelesen und das wird er auch an den kommenden Sonntagen tun. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gern wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin: www.br-heimat.de. Und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen recht schönen Sonntagabend und dann eine gute Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Der Frühbeistefan sagt: Pfiat Gott.